Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Die erste Ausgabe im Jahr 2020, die erste Ausgabe im neuen Jahrzehnt. Und am Mikrofon allerdings hat sich nicht groß was geändert. Carsten Kellermann ist dabei.
Und Sebastian Hochreiner, man darf es ja eigentlich nicht mehr, aber ich wünsche trotzdem natürlich allen Hörern, weil ihr alle so treu seid und so nett und uns zuhört, alles Gute für dieses Jahr.
Ja, vor allem natürlich guten Fußball, insbesondere natürlich, wir beschäftigen uns hier mit Borussia Mönchengladbach, natürlich auch von Borussia Mönchengladbach. Wir werden darüber sprechen, wir werden über das Trainingslager sprechen, in dem Sebastian den Borussen ganz genau auf die Füße geschaut hat. Wir werden natürlich auch über den Auftakt der Rückrunde gegen den FC Schalke oder beim FC Schalke 04 sprechen. Und wir haben einen Gast in der ersten Ausgabe des Fohlenfutter-Podcasts.
Wir haben uns verjüngt heute.
Wir haben uns verjüngt, aber deutlich. Relativ deutlich. Und zwar Julian Nius ist da. Hallo.
Hallo.
Ein junger Mann aus dem Borussen-Internat, der derzeit ein Praktikum in unserer Redaktion absolviert. Er schnuppert in die journalistische Arbeit hinein und ist nebenbei auch noch, oder vor allem hauptberuflich, darf man glaube ich sagen, angehender Fußballprofi. Er wird uns ein bisschen erzählen aus dem Leben eines jungen Fußballers. Und aber zunächst einmal, bevor wir zum Julian kommen, gehen wir doch nochmal zurück nach Jerez.
Jerez de la Frontera.
Es ist ein großer Name. War es auch ein großes Trainingslager?
Also auf jeden Fall hat es mich knackig braun gemacht, ne?
Naja, knackig braun. Das ist so eine... Gut, aber er sieht auf jeden Fall gesund braun aus.
Dankeschön. Ja, also ich glaube, alle Gladbacher würden das Gleiche sagen wie ich, dass es einfach eine schöne, gelungene Woche war für mich, weil es viele Geschichten gab. Ich glaube, 35 habe ich in dieser einen Woche gemacht.
Ja, vor allem Kurzmeldungen natürlich.
Na, nicht ganz. Aber es ist nicht ganz so wenig. Aber das zeigt auch, Borussia liefert Geschichten. Also es ist schon so, dass da auch einiges auf dem Trainingsplatz passiert ist. Ich war ja auch vor einem Jahr in Jerez und das war sehr, ich will nicht sagen leblos, aber es war leblos. Und diesmal war es ganz anders. Vom ersten Trainingstag an richtig Feuer drin. Bei den Spielen hat man auch gemerkt, das ist jetzt ein anderer Zug als beim letzten Mal. Vergangenes Jahr hatten wir ja Magdeburg und ich glaube Standard Lüttich war der zweite Gegner. Und bei beiden Spielen war das echt dürftig. Diesmal relativ dürftig gegen Heracles Almelo, aber das war recht leicht zu begründen mit der Trainingsintensität vorher. Dann gab es diesen Doppeltest gegen Freiburg und da hat man dann schon gesehen, Borussia ist, glaube ich, auf dem richtigen Weg, in der Rückrunde das fortzusetzen, was in der Hinrunde angefangen hat.
Zwei Siege gab es gegen Freiburg, 2-1 und 2-1. Alassane Plea hat zweimal getroffen. Er hat vergangene Saison im ersten Saisonteil richtig gut geknipst und dann im zweiten wurde es etwas schwieriger. Wie ist so dein Eindruck? Wird er jetzt auch in der Rückrunde weitermachen, wo er aufgehört hat? 5 Tore waren es in der Hinrunde.
Naja, wir Journalisten, wir stehen dann ja auch immer um den Trainingsplätzen herum und dann haben wir einen Tag vorher so spekuliert, wer wird in der Startelf stehen und wer nicht. Und dann habe ich gesagt, der Plea, der wird auf der Bank sitzen. Und dann kam dieses Freiburg-Spiel und dann hat der Herr Plea mir gezeigt, dass ich wahrscheinlich sehr falsch lag und hat dann mal 2 richtig schöne Tore geschossen, hat er seine Schusstechnik mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ja, und was danach kam, war halt so pures Selbstvertrauen, also Hacke und Tunnel und was weiß ich nicht was alles. Und da hat man gemerkt, Plea ist in Form, wieder in sehr guter Frühform. Wir erinnern uns ja von einem halben Jahr, da fingen Marco Rose und René Maric und Alexander Zickler relativ schnell an, von ihm zu schwärmen. Und ich glaube, dass wir das in den ersten Wochen wiedersehen könnten, was er da gezeigt hat. Und ich glaube, gegen Freiburg hat er sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Startelf geschossen.
Oh, das wäre dann der eine Platz. Wir reden gleich nochmal genauer über die Startelf, wenn wir über das Schalke-Spiel reden. Du hast schon gesagt, viel Zug war im Training drin. Bedingungen, das liest man und hört man immer wieder. Ich war selbst noch nicht in Jerez. Optimal. Plätze, glaube ich, ganz nah am Hotel, kurze Wege. Das sind für die Profis gerade in den Wintertrainingslagern ja immer wichtige Faktoren. Aber wer war für dich so die große Überraschung aus deiner Sicht in diesem Trainingslager?
Also wenn wir von was habe ich erwartet und was kam dabei raus ausgehen, dann war es Fabian Johnson tatsächlich.
Fabian Johnson, den haben wir tatsächlich nach der Hinrunde in unserer Bewertung als einen der großen Verlierer der Hinrunde mit aufgeführt. Und jetzt plötzlich scheint er wieder da zu sein, oder?
Ich glaube, das kann man auch so unterstreichen, dass er zu den Verlierern gehörte, weil man hat ja am Anfang der Saison gesehen, dass Marco Rose schon auf ihn setzt. Da hat er ja auch zweimal in der Startelf gestanden, sogar auf der Achterposition, wo man dann dachte, hä?
Fabian Johnson,
wie kommt das jetzt zustande?
Er kann alles.
Und ja, jetzt, es gab ja viele Trainingssituationen so auf engem Raum und Spielformen. Und da hat er sich oft richtig gut rausgespielt und hatte immer Ideen, immer Lösungen, war mutig, war engagiert. Und bei Fabian Johnson, da hat man ja so hin und wieder den Eindruck, ja, gibt er jetzt wirklich 100%, aber da war das schon zu sehen. Und dann hat er halt auch gezeigt, dass er noch eine Klasse hat, die Borussia helfen kann und die ja jetzt dazu geführt hat, wie ich denke, dass es auch ein großer Grund ist, dass Jordan Bayer doch verliehen wird. Wird, muss man ja noch sagen, vielleicht, wenn dieser Podcast erscheint, ist es schon wurde.
Ja.
Er soll zum HSV gehen und ist auch schon auf dem Weg ins Trainingslager dorthin. Aber offiziell ist noch nichts, aber es wird so kommen. Weil nämlich Fabian Johnson die Nummer 2 jetzt auf der rechten Seite ist und man dann gemerkt hat, dass mit den Einsätzen für Jordan Bayer könnte eher eng werden und dann geben wir ihm doch mal die Zeit in Hamburg, um ein wenig heranzuwachsen.
Schon verrückt, dass Fabian Johnson ist ja eigentlich 2014, so lange ist er jetzt schon in Gladbach, nach der Weltmeisterschaft hierher gekommen, um genau diese Position eigentlich zu spielen. Rechter Verteidiger mit Zug nach vorn. Und wer sich an diese Weltmeisterschaft in Brasilien erinnert, in der sich die Amerikaner richtig gut verkauft haben, hat dann Fabian Johnson gesehen, der unfassbar auf dieser Seite gespielt hat. Klasse, kam dann hier hin und Lucien Favre sah ihn dann plötzlich links vorne. Und irgendwie ist Fabian Johnson dann ein alles Spieler geworden, mal vorne, mal hinten, mal in der Mitte, war Stürmer, war links außen, war rechts außen, linkes, rechtes Mittelfeld, linker, rechter Verteidiger und ja, jetzt ist er wieder da angekommen, wo eigentlich das Interesse losgegangen ist, das Borussia Mönchengladbach hatte und ich glaube, er ist so, wie man das immer sieht auf dem Platz, wirklich einer der technisch versiertesten Spieler in der Mannschaft, der wirklich der hat Geschwindigkeit, der kann mit dem Ball, der ist torgefährlich, war früher in der Jugend ja sogar auch mal Stürmer. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, weil auch bei ihm geht es ja darum, wie sieht die Zukunft aus.
Der Vertrag läuft aus. Es gibt einige Verträge, die auslaufen und Fabian Johnson hat schon mal gezeigt, dass es vielleicht nicht ganz so sinnlos wäre, mit ihm weiterzumachen. Auf jeden Fall, dass die Möglichkeit da ist. Ich glaube, da gibt es andere Kandidaten unter diesen auslaufenden Spielern, die geringere Chancen auf eine Weiterführung dessen haben. Also Fabian Johnson, Hut ab, was er gemacht hat. Ich glaube, das war ja jetzt nicht mal das erste Mal. Ne? Also du warst ja jetzt öfter schon im Trainingslager und so.
Er hat auch vor der Saison.
Liegt ihm, ne?
Ja, vor der Saison war er eigentlich auch einer, der sich richtig gut präsentiert hat im neuen Rose-Style. Er ist ja auch jemand, der diese Laufwege gut kann, weil er eben taktisch sehr gewiefter Spieler ist und der auf dieser Achterposition eigentlich auch gar nicht so falsch besetzt ist, weil er eben ein großes Laufpensum haben kann, weil er von hinten raus eben auch mal mit einem Dribbling oder mit einem guten Pass, er hat ein gutes Gespür, glaube ich, für die Räume, einfach auch mal Räume öffnen kann. Also von daher bin ich jetzt sehr gespannt. Marco Rose hat ja den Kampf um die Plätze irgendwo noch nicht abschließend geklärt. Am Mittwoch ist die Pressekonferenz. Auch da wird es noch keine Hinweise geben. Und das wird sich dann wohl kurz vor dem Schalke-Spiel erst klären, wer jetzt da vorne liegt. Aber Fabian Johnson ist dann wohl mit im Rennen weiter vielleicht oder mehr als jemals zuvor vielleicht.
Ich glaube jetzt nicht, dass es für die Startelf reicht, aber er ist schon zu jemandem geworden, der eine große Aussicht auf Einsätze zumindest hat.
Ja. Glaubst du, dass die Gladbacher optimal vorbereitet sind? Es wurden viele Torschüsse geübt, hast du geschrieben, im Trainingslager. War auch nötig, weil die vergebenen Großchancen, da liegt Gladbach relativ weit vorne in dieser Statistik. Glaubst du, dass Besserung da ist? Wird es ganz viele Gladbach-Tore geben? 33 gab es bis jetzt?
Ja, das ist dann Bundesliga. Die große Frage. Ne? Also Breel Embolo hat mir gesagt, dass diese Statistik nicht ganz richtig ist. Also natürlich ist die Anzahl der Großchancen schon richtig, aber dass es vor allem daran liegt, dass man am Anfang der Saison eher viele Chancen vergeben hat. Gegen Leipzig und Köln hat er da angeführt. Aber dass dann so ab Mitte der Saison wären sie eiskalt gewesen, hat er gesagt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann jetzt sein wird. Also genug trainiert haben sie und du hast mich gefragt, optimal vorbereitet. Ich wüsste jetzt nicht, was hätte besser laufen können. Also man hat die Zeit für die Trainings genutzt, man hat sich im Doppeltest gegen Freiburg nochmal eine ordentliche Portion Selbstvertrauen geholt alle sind gesund geblieben, bis auf kleine Hüsteleien. Und ich glaube, Rami Benzebaini hat sich jetzt so ein bisschen leicht verletzt. Da muss man mal gucken, wie das mit Blick auf Freitag aussieht. Aber klar, es sieht alles danach aus, als würde es so weitergehen, wie es in der Hinrunde in der Bundesliga, muss man ja leider immer sagen, ja, geendet ist.
Gut, es gibt jetzt ja nur noch die Bundesliga, das heißt also Kapitel Pokal, Kapitel Europapokal ist abgeschlossen für Borussia Mönchengladbach. Das hat dann letzten Endes ja auch dazu geführt, dass einige Spieler ausgeliehen worden sind. Drei sind es bisher. Jordan Bayer ist der dritte, vorher waren es schon Andreas Paulsen und Julio Villalba, wobei man natürlich sagen muss, dass alle drei nicht wirklich eine große Rolle in der Hinrunde gespielt haben im Profiteam, alle waren auch viel verletzt, sollen jetzt aber Spielpraxis sammeln. Zwei Paulsen und Villalba in Österreich und Jordan Bayer geht den Weg, den schon Florian Neuhaus und auch Laszlo Benes gegangen sind, in die zweite Liga zum Hamburger Sportverein. Der eine Neuhaus war bei Fortuna Düsseldorf, Benes bei Holstein Kiel, um dort Spielpraxis zu sammeln und sich vor allem auch Selbstvertrauen zu holen. Bei den beiden hat es richtig gut funktioniert. Man darf jetzt bei Jordan Bayer gespannt sein, obwohl wir ja überrascht sind. Das müssen wir sagen, denn Max Eberl hatte eigentlich ganz klar gesagt, der bleibt hier. Und dann war es möglicherweise tatsächlich so, dass sich Eberl und Marco Rose nochmal zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja, wie können wir denn jetzt wirklich planen? Wird ein Jordan Bayer überhaupt die Gelegenheit haben zu spielen? Und dann war wahrscheinlich das Ergebnis, dass ein Fabian Johnson, Toni Janschke einfach die Kandidaten sind, die eher zum Spielen kommen. Tobi Strobel ist wieder fit, war auch mal im Gespräch, dass er vielleicht wechselt, ist aber da geblieben und wie gesagt auch Fabian Johnson. Und dann wird jetzt natürlich Jordan Bayer in Hamburg versuchen, mit dem HSV aufzusteigen, so wie es Neuhaus mit Düsseldorf gemacht hat, und dann gestärkt zurückkommen.
Ich war auch eher überrascht, dass Sie so klar gesagt haben, wir wollen ihn nicht verleihen.
Ja, weil unsere Frage damals im Interview war, dass Jordan Bayer für uns eigentlich der erste Kandidat war.
Ja, also ich finde das total sinnvoll. Also bei ihm weiß man ja, hat man auch schon gesehen, er hat ja schon ein paar Spiele für die Profis gemacht, dass er ja das Zeug hat, Bundesligaspieler zu sein. Aber dass es momentan halt so ist, dass du mit Leiner, mit Ginter, mit Elvedi, Jansch gespielt, eine Riesensaison, dass du einfach Leute davor hast, die es relativ schwierig machen, da aufs Feld zu kommen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch genau der richtige Schritt. Bei den anderen beiden weiß man halt noch nicht, ob das für die Bundesliga irgendwann mal reichen wird, bei Andreas Paus und Julio Villalba. Deswegen ist das noch so ein bisschen zu trennen, finde ich. Und daran sieht man ja auch, dass bei Bayer war wahrscheinlich so die Suche nach einem Verein überhaupt kein Problem.
Zumal ja Dieter Hecking auch ihn kennt. Er ist der Trainer, unter dem Jordan Bayer sein Profidebüt gefeiert hat. Vergangene Saison, der auch viel auf ihn gesetzt hat. Jordan Bayer ist ja auch ein bisschen verletzungsanfällig gewesen in der Zeit. Aber ich glaube, das ist genau der Trainer, der Jordan Bayer jetzt auch das Selbstvertrauen geben kann, weil er einfach an ihn glaubt und auch an ihn geglaubt hat, als er noch in Mönchengladbach war, Dieter Hecking. Und der HSV ist ein großer Traditionsverein, bei dem man, glaube ich, auch vieles schon mal so mitnimmt, was Stimmung angeht. Und es wird darum gehen, aufzusteigen für den HSV. Das heißt also, es ist auch ein nötiger Druck da.
Da kann man natürlich auch viel negative Stimmung mitnehmen in Hamburg. Also das ist
ja der HSV.
Ist da würde ich mir dreimal überlegen, ob ich da hingehe. Aber
also in die Stadt rein, Hamburg jederzeit.
Rein sportlich ist das auf jeden Fall der richtige Schritt zu einem Spitzenteam aus der zweiten Liga zu gehen. Und ich glaube auch, dass er da viele Einsätze bekommen wird. Und klar, wenn man aufsteigt, wir haben es an Florian Neuhaus gesehen, dann kommt man natürlich mit noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zurück. Ja, und dann kann man jetzt noch gespannt sein, was mit Keenan Bennett ist. Der soll ja auch noch verliehen werden. Und bei ihm kann ich mir auch vorstellen, dass es auf Dauer schon auch noch mal einen kleinen Sprung geben wird. Aber man weiß auch da noch nicht. Ja. Wird das am Ende reichen oder nicht? Und man sieht ja auch, es ist nicht allzu leicht, da jetzt aktuell einen Verein zu finden.
Ganz genau. Also Keenan Bennett hat natürlich auch immer wieder Verletzungspech gehabt mit kleineren Sachen. Geschwindigkeit in seinem Spiel, aber konnte das irgendwie noch nicht so auf den Platz bringen, dass er Marco Rose oder vorher auch Dieter Hecking überzeugen konnte, da regelmäßig zu spielen. Und ja, auch da wird der Weg dann sein, sich zu empfehlen, sich vor allem Erfahrungsschatz anzusammeln und dann eben zu schauen, ob es dann was wird mit ihm. Aber von der Prognose her glaube ich auch, dass Jordan Bayer der sein wird, der mit Sicherheit in der nächsten Saison eine ganz andere Rolle in Gladbach spielen kann. je nachdem, wie sich das entwickelt. Und bei den anderen muss man schauen. Julio Villalba hat ja noch mal kurz vor der Winterpause klargestellt, dass er sich in Gladbach durchsetzen will. Darum auch die Leihe. Er will zurückkehren. Und dann wird man eben sehen, was passiert. Aber sind zumindest, sagen wir mal, 4 Spieler in der Warteschleife sozusagen, die sich gerade parat machen für den nächsten Schritt. Und dann haben wir jetzt einen schönen Übergang gefunden zu unserem heutigen Gast.
Oh ja, er setzt sich schon anders hin.
Ja, er wird gerade noch mal ein paar Zentimeter größer, als er sowieso schon ist. Ja, Julian Nius ist ein Mann, der im Borussen-Internat wohnt. Das heißt also, steht noch vor diesem Schritt, den die eben genannten schon geschafft haben, rein in den Männerfußball, in den Profifußball. Und er hofft, das hat er vor Weihnachten oder vor Neujahr bei uns in einem Interview gesagt, den Traum vom Profifußball zu verwirklichen. Ein großer Traum.
Ein sehr großer Traum.
Ein großer Traum. Wie nah bist du dran? Wie fühlt sich das an, wenn man vom SC Preußen Münster, auch ein Traditionsverein, der allerdings sich immer schwer tut, dritte Liga spielt, dann zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln? Wie groß ist dieser Schritt und wie nah fühlt man sich dann schon am Ziel?
Ah, jetzt nah am Ziel ist schwer zu sagen. Also ich würde erstmal sagen, natürlich war es ein Riesenschritt für mich, von Preußen zu Gladbach zu wechseln. Es war auch inzwischen, muss ich sagen, der richtige Schritt. Aber wie nah man jetzt dran ist, ist schwer zu sagen, da man ist sozusagen so nah dran, aber irgendwie auch so weit davon entfernt. Also ich durfte jetzt schon ein paar Mal oben auch mit reingucken, habe auch ein, zwei Testspiele schon mitgemacht, aber trotzdem ist man noch irgendwie so, man muss sich immer noch auf die U19 konzentrieren, ich habe immer noch da genügend Sachen, auf die ich mich konzentrieren muss, und ist schwer zu sagen, wie es in Zukunft aussehen wird.
Position, Mittelfeldspieler, 6, 8, 10, beschreib mal so ein bisschen dein Spiel.
Ich bin mehr 6er, 8er eigentlich, 10er war nur so ein bisschen zwischendurch wegen Verletzungssachen. Ich würde eher sagen, dass ich mehr so ein Box-to-Box-Spieler bin eigentlich, also einer, der den Ball nimmt und dann mit meinem langen Ball mit großen Schritten nach vorne läuft und dann wieder nach hinten läuft.
So und wie Zakaria vergangene Saison.
So in die Richtung, genau, ja. So, und dann über meine körperlichen Aspekte eigentlich eher komme, wegen meiner Größe und ja.
Eigentlich ein Spielertyp, der für Marco Rose passt, Sebastian, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Wie sieht's denn bei dir mit dem Pressing aus?
Gut.
Ja? Ein Pressing-Experte aus Münster.
Ist das denn bei euch dann auch so, dass ihr diese Spielweise, die bei den Profis an den Tag gelegt wird, auch bei euch umsetzt?
Ja, also wir haben jetzt diese Saison einen neuen Trainer bekommen und wir gehen jetzt auch, also wir spielen auch zum Beispiel mit dem Ball, spielen wir auch in einem 4-3-3 und dann auch mit starkem Gegenpressing, hohen Anlaufen. Und das ist eigentlich, also im Endeffekt ist es relativ dasselbe, was auch die Profis spielen. Mhm. Und das wird auch schon probiert, dann sozusagen in der Jugend dann direkt uns beizubringen und uns sozusagen so einzutrichtern, dass wir so anlaufen sollen, damit man dann, falls es mal ganz schnell gehen sollte, dass man da nicht so viel lernen muss.
Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie es im Internat ist? Du bist von zu Hause umgezogen in dieses Borussen-Internat. Ich denke mal, das ist jetzt nicht ganz dasselbe, als wenn man ein ganz normales jugendliches Leben führt, oder?
Nee, also es war schon eine große Umstellung. Ich bin ja mit gerade 17 ins damalige, waren wir noch im Internat, waren noch im Stadion. Da haben wir noch zu 13, 14 zuerst da gewohnt, da wurden das immer mehr. Inzwischen sind wir 24 und klar, es ist eine Umstellung schon alleine von den Sachen, wie zum Beispiel am Wochenende oder so, wenn man dann sieht über Social Media oder andere Sachen, was die Freunde aus Münster alles so machen, so mit denen ich in einer Klasse war. Und dann sitzen wir da im Internat und sind um 11 Uhr abends, sitzen wir da in unserem Zimmern, zocken vielleicht noch ein bisschen und dann geht es auch irgendwann wieder schlafen, weil wir am nächsten Morgen um 8 Uhr morgens raus müssen. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber im Endeffekt weiß man ja, wofür man das Ganze macht, und deswegen hat man sich damit abgefunden und zieht dann da seine besten Sachen raus.
Ich wollte gerade sagen, wie ist das denn? Du weißt ja auch, dass du einiges riskierst. Du sagst gerade, du weißt nicht, wie nah du wirklich dran bist am Profi werden, aber du gibst dafür einiges auf, investierst unheimlich viel, aber du weißt auch, die Gefahr besteht, ich schaff's nicht.
Auf jeden Fall, deswegen war es auch vor allem für meine Eltern natürlich auch sehr wichtig, dass ich meine Schule fertig mache. Ich habe jetzt im Mai mein Abitur fertig gemacht, auch mit einem relativ guten Schnitt. Und jetzt mache ich auch gerade hier mein Praktikum zum Beispiel, weil man ja immer sozusagen den Plan B offen halten muss und immer, also man muss sich immer klar machen, dass es mit Fußball auch mal schnell vorbeigehen kann, wenn es eine große Verletzung ist und dann kommt man nicht mehr richtig rein. Und wenn man dann nichts in der Hinterhand hat, dann sieht es auch mal ziemlich schlecht aus im Leben.
Ich denke mal, dass Borussia da auch sehr hinterher ist, oder?
Auf jeden Fall. Die Borussia war es doch eigentlich, die am meisten daran gearbeitet haben, dass ich hier mein Praktikum bekomme.
Ja.
Ja, muss man einfach so sagen. Also die waren da sehr hinterher, weil ich sollte, im Internat ist es halt so, wir haben viel Training, aber in der freien Zeit sind ja die anderen in der Schule und ich sollte nicht einfach nur im Internat jetzt rumsitzen und zocken oder schlafen, oder ich sollte in meinem Rhythmus drin bleiben, dass ich tagsüber unterwegs bin, und deswegen wird mir halt nahegelegt, ein Praktikum mir zu suchen, und dann, ja.
Man merkt dir nicht an, dass du da praktisch verpflichtet zu wurdest.
Nein, läuft gut. Wie gesagt, zu Anfang oder schon kurz bevor deine Zeit hier begann, dieses große Interview gemacht mit Niklas Bien zusammen, wie du 18 Jahre gerade Abitur gemacht. Ihr habt euch ein bisschen über die Zukunft unterhalten und wie das ist, als Niklas Bien normaler Jugendlicher und eben als angehender Profifußballer eben seine Sachen zu machen. Ganz interessante Geschichte, kann man auch bei RP Online noch nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Ja, und jetzt im Moment zwischen den Trainingseinheiten dann immer hier bei uns in der Redaktion und aktiv. Ja, das nutzen wir jetzt natürlich aus, um dich dann eben hier auch mal ein bisschen in den Podcast mit einzubinden. Und die Saison läuft jetzt ja wieder an bei euch, bei der U19. Genau. Steht gut da, gute Saison, es wird ein hochgelobter Jahrgang gerade.
Ja, wir sind zwei sehr gute Jahrgänge, der 2001er und der 2002er, die da aufeinandertreffen. Wir haben eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt gespielt, leider in den letzten beiden Spielen so ein bisschen unser Erreichtes aus der Hinrunde sozusagen ein bisschen kaputt gemacht, weil wir haben die letzten beiden Spiele verloren. Davor hatten wir eigentlich nur eine Niederlage, glaube ich. Und deswegen sind wir im Moment Fünfter, aber uns sind nur 2 Punkte bis zum ersten Platz oder 3 Punkte. Und bin auf jeden Fall gespannt, wie jetzt die Rückrunde, wie das Ganze laufen wird. Wir starten jetzt, ich glaube 2 Wochen später als die Profis, am 2.2. meine ich, in Münster. Oder nee, zu Hause gegen Münster, wieder gegen meinen Ex-Verein. Und danach kommt schon Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf, die beide oben mit dabei sind. Und dann wird man schon sehen, wie es am Ende sein wird.
Und euer bester Spieler kommt zurück. Kann man das so unterschreiben, dass Famana Kisera das ist?
Ja, endlich. Also Famana hatte in den ersten 2 Spielen oder 3 Spielen, glaube ich, bei uns oder für uns mitgespielt. Und dann hatte er sich schwer an der Schulter verletzt, war jetzt, glaube ich, 4 Monate oder 5 Monate fast inzwischen raus. Und jetzt ist er wieder komplett zurück. Und im Moment trainiert er, glaube ich, bei den Profis auch voll und ganz mit. Aber er wird die Spiele wahrscheinlich immer noch bei uns bestreiten. Und da haben wir dann, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
Famana Kisera, um ihn kurz vorzustellen, Portugiese, kommt aus von Benfica Lissabon, auch von einem ganz großen Verein, ist dann, ja, war er plötzlich da im Internat, sprach, glaube ich, noch kein Wort Deutsch. Was ist das für ein Typ? Ein ganz ruhiger, glaube ich, wenn man ihn so sieht.
Ein ganz netter, aber auch so ein
Er lacht immer, glaube ich.
Der lacht immer, also den kann man fast gar nicht schlecht gelaunt erwischen. Nee, da kam ja die Saison hatte gerade schon angefangen, dann kam er aus Portugal. Und wir haben dann zwischendurch, mussten wir, bis wir ins neue Internat ziehen konnten, zu zweit auf einem Zimmer wohnen. Und ich hatte mir halt das Zimmer mit Famana geteilt. Also wir haben 3 Monate oder 4 Monate zusammen auf einem Zimmer gewohnt. Und ich habe ihm dann halt auch ziemlich viel so ein bisschen so unter die Arme gegriffen, weil er konnte halt kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch, weil in Portugal scheinbar lernt man nicht Englisch.
Nicht zwangsläufig.
Ja, oder ja, genau, nicht in der Schule. Und deswegen mussten wir ihm da so ein bisschen helfen. Aber er hat sich ganz schnell eingefunden und der ist ein super lieber Kerl, muss man einfach sagen. Jeder mag ihn, glaube ich, im ganzen Verein. Und am Ball macht ihm niemand was vor.
Das hat man auch in Jerez gesehen.
Wollte ich sagen, also, du hast ihn gesehen?
Da ist er, also wenn ich jetzt erstmal über das Liebe spreche, das hat man gesehen, dass er auch direkt aufgenommen ist, dann mit den Profis auch um die Wette strahlt. Da gibt es ja auch noch die French Connection, die, glaube ich, auch nichts anderes machen als schreiend lachen.
Schreiend und lachen, da, schön gesagt.
Da war er dann auch hin und wieder mal mit drin. Also das auf jeden Fall. Und was du sagst auf dem Platz, was man ihm halt anmerkt, er ist jetzt dann als junger Kerl bei den Profis, aber er spielt, glaube ich, genauso wie bei euch in der Jugend. Also total mutig, auch wenn natürlich bei den Profis dann einiges nicht gelingt, aber er versucht es einfach. Und das ist halt unheimlich erfrischend, dass man dann auch halt als Jüngerer dann, und ich glaube, so muss man es auch machen, sein Spiel durchzieht, fröhlich, frei von der Seele aus. Und ich glaube, das ist auch das, was du sagst, dass er halt so ein Instinktspieler ist, sehr technisch, viel auf dem Bauch, auf sein Herz hört. Und ja, wir schauen mal.
Das kann nur gut tun, glaube ich, weil gerade so diese Instinktsachen, die sind natürlich für den Fußball immer wieder wichtig. Wie ist das so, wenn man als junger Spieler zu den Profis hochkommt? Das heißt immer, die Mannschaft ist sehr gut darin, Leute aufzunehmen. Du hast schon so ein paar Eindrücke sammeln können. Fühlt sich das erstmal anders an, seltsam an, komisch an, oder ist das total entspannt?
Ja, das fühlt sich natürlich erstmal seltsam an, weil ich bin mit 2 anderen, glaube ich, war das beim ersten Mal, wo ich dabei war, sind wir in die Kabine reingekommen und schon alleine die Kabine ist ja, man sitzt da so, die haben alle ihre festen Plätze natürlich, die reden alle miteinander, man sitzt da dann so und ist so, ja, okay, hi, ich bin's.
Wollte gerade sagen, bist du dann rumgegangen und hast dich allen vorgestellt, oder?
Nee, also wir waren natürlich die allerersten da.
Okay.
Die kamen alle dann nacheinander. Die super nett, alle begrüßen einen. Dann reden die ganz normal so, als wenn man so mit Teil der Mannschaft wäre. Man sitzt da dann, wenn jemand einen anspricht oder wenn man mit jemandem redet, dann reden die ganz normal weiter. Und dann ging es halt raus auf den Trainingsplatz und dann war es sowieso so, als wenn man Teil der Mannschaft wäre. Also dann wird man in den Übungen direkt komplett aufgenommen. Die jubeln, wenn man was Tolles macht. Wenn du einen Panner kassierst im Kreis, dann lachen die auch. Das ist einfach, also als wenn du Teil der Mannschaft wärst, direkt beim ersten Mal.
Ja, es gibt ja Leute, die vergessen hin und wieder, dass so Fußballprofis auch einfach Menschen sind, ne? Also mit denen man sich auch ganz normal unterhalten kann, die über die gleichen Sachen lachen wie wir. Und ja, aber irgendwie, manche denken immer noch, das wären Maschinen. Ich habe auch am Ende der Hinrunde feststellen dürfen, dass auch so gar keine Akzeptanz da ist, wenn so Fußballprofis auch mal müde sind.
Ja, ich meine, da kommt natürlich gerade hier in Deutschland immer das große Geldthema auf, wo dann gesagt wird, Moment, der verdient so und so viel, dann muss das halt auch funktionieren. Ja, ich glaube, darüber muss man nicht viele Worte verlieren. Jeder hat irgendwie mal seinen schlechten Tag und klar, wenn man dann natürlich auf großer Bühne performt, dann fällt das natürlich mehr ins Auge. Ist bei uns auch nicht anders. Wenn wir Fehler machen, dann stehen sie am nächsten Tag in der Zeitung, fallen die Leute auch gerne drüber her in den sozialen Netzwerken. Also von daher ist es ein bisschen vergleichbar. Fehler in der Öffentlichkeit sind halt immer schwieriger als welche, die man im Versteckten machen kann. Aber auch da nochmal die Frage, wenn du dann zur Mannschaft kommst, wer war so der Erste, der dich angesprochen hat, der dich so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat?
Ich glaube, das war wirklich Toni Janschke, weil Toni Janschke war ja auch damals im Internat und über Frau Lindchens. Und dann ist er da, glaube ich, nochmal etwas mehr sozusagen verständnisvoller sozusagen dafür, wie das ist als junger Spieler, wenn man da hochgezogen wird. Das hat er ja damals auch genauso gemacht. Und ja, Toni Janschke war es, glaube ich.
Das Internat ist ja so gebaut, dass man von der großen Sonnenterrasse immer aufs Stadion schaut. Und
das Zimmer auch.
Das ist perfekt. Das heißt also, du hast wirklich ganz so gesprochen, dein Ziel, dein Traum immer vor Augen. Jeden Morgen, wenn du aufstehst.
Genau, das ist, man macht die Jalousien hoch und dann auf einmal, zack, kommen die 6, 7 Plätze, die man da sieht. Rechts sieht man das Stadion. Abends ist es auch wunderschön, wenn das da so leuchtet. Und manchmal hat man auch einfach, wenn man abschalten möchte, kann man es auch einfach mal runter machen, weil manchmal braucht man einfach so dieses, so irgendwann reicht es dann auch mal. Das ist auch verständlich. Und ja.
Aber nochmal, wie ist das so, mitten im Stadion oder direkt im Stadion zu wohnen? Hinter der Nordkurve oder neben der Nordkurve war ja das Internat dann angesiedelt.
Das war auch, also schon alleine bei den Spielen, wenn da alle Leute angeströmt kamen und du saßt da in deinem Zimmer und guckst raus und siehst so, wie alle da mit ihren Trikots und allem Möglichen hinlaufen. Und dann gehst du um 15.27 Uhr, 2 Minuten vor Anpfiff oder 3 Minuten vor Anpfiff, gehst du aus deinem Zimmer raus, bist direkt im Stadion sozusagen, läufst dann kurz die Treppen hoch, in der Halbzeitpause kannst du in dein Zimmer gehen. Es war atemberaubend und manchmal einfach zum Abschalten konnte man auch aus dem Zimmer rausgehen, sich einfach ins Stadion reinsetzen, zum Beispiel abends oder so. Das ist einfach, hatten da alle Freiheiten. Hat schon was.
Ja, das klingt nicht ganz uninteressant.
Ja, ist okay, ja. Ja,
kann man mitleben. Wie ist so dein persönlicher Plan? Genau, du machst jetzt das Praktikum, dann geht natürlich die Saison wieder los. Dann könnte es ja dann auch in diesem Jahr irgendwann mal das Thema werden, wie es hier weitergeht mit dir als Spieler. Hast du da schon richtige Gedanken darüber gemacht oder ist das eher was, wo man sagt, ich lasse das auf mich zukommen?
Ich habe natürlich erstmal noch ein Jahr Vertrag, auch einen Anschlussvertrag für die U23, aber im Großen und Ganzen lässt man einfach alles auf sich zukommen und probiert einfach so gut wie möglich Fußball zu spielen, auf sich irgendwie aufmerksam zu machen und der Rest kommt dann mit der Zeit.
Wir haben eben schon gehört, ihr habt mit der U19 schon gegen Schalke gespielt, zweimal sogar schon, Hin- und Rückspiel, genau. Sind glaube ich durch, einmal 2-1 gewonnen, einmal 1-2 verloren, jetzt spielen die Profis gegen Schalke. Ein Tipp, wie muss man gegen Schalke spielen, kann man das überhaupt vergleichen?
Wie muss man eigentlich gegen Schalke Elfmeter schießen?
Ach. Am besten ins Tor.
Also er hat eben erzählt, ist tatsächlich ein Elfmeter aus Versehen neben das Tor geflogen.
Das passiert den Besten.
Das passiert also den
wirklich.
Besten. Roberto Baggio im WM-Finale.
Ja, war beim 2-2-Sieg kurz dazu
eben
gesagt.
Also danach entscheidend.
Mit anderen Worten, immer wenn du deine Elfmeter nicht im Tor unterbringst, gewinnt Borussias U19.
Genau, so
also war es schon sehr mannschaftsdienlich.
Das habe ich extra gemacht.
Ja,
sehr vernünftig. Danach haben wir es noch mehr angespornt und dann zack, lief es besser.
Ja, also taktisch vergebener Elfmeter, sehr clever. Das heißt also, du bist ein taktisch gut aufgestellter Spieler.
So sieht's aus.
Natürlich kann man es nicht vergleichen, aber sind diese Spiele gegen Schalke, das ist ja der große Westschlager in der Bundesliga, ist das auch was Besonderes oder ist das ein Spiel wie jedes andere in der Westbundesliga? Das sind ja hauptsächlich Mannschaften aus der Nähe.
Eigentlich sind die Spiele sind immer was Besonderes gegen Schalke auch, vor allem weil Schalke ist auch so eine Mannschaft, wo es immer um Kampf geht, immer knappe Spiele, es ist auch immer super gute Spiele zum Teil auf hohem Niveau und egal ob man jetzt gegen Schalke oder Dortmund spielt, das ist natürlich jetzt für mich sowieso eigentlich mit Münster damals war es ja sozusagen näher dran und es war eher sozusagen was Besonderes als gegen Gladbach zu spielen, aber inzwischen ist alles besonders.
Ja, und das sind ja auch immer Spitzenspiele, ne? Wenn man mal sieht, so die traditionellen Rivalen von Gladbach stehen ja alle an der Spitze.
Ja,
Köln Erster.
Dortmund Zweiter, Düsseldorf Dritter, Leverkusen Vierter und wir sind Fünfter und die sind alle innerhalb von 2 oder 3 Punkten.
Ja, also da geht's zur Sache, würde ich mal sagen.
Da geht's zur Sache und das Spiel, was du eben beschrieben hast, ich glaube, wenn wir uns an das Hinspiel erinnern oder an die Spiele Gladbach-Schalke, dann kommt das fast schon auch so hin. Ne? Die Schalker kommen immer ein bisschen mehr über den Kampf, über den Fighting Spirit, die Gladbacher ein bisschen mehr über den spielerischen Ansatz, so war es zumindest bevor Marco Rose kam. Gladbach ist ja kämpferischer geworden, aber so ganz unähnlich dürfte das Spiel am Freitagabend ja auch nicht werden in der Arena.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Also das Hinspiel war jetzt,
ja, ging so.
Ne? Ja. Augensex war es nicht.
Aber es gab einen Pfostenschuss von Alassane Plea. Er hat die größte Chance des Spiels vergeben.
0-0 ging es
aus. Es ging 0-0 aus. 0-0 ging das erste Spiel der Serie aus und das letzte bei Berlin dann auch.
Wobei das in Berlin doch noch eine Ecke schlimmer war.
Ja, das war ein ziemliches, also ich war relativ froh, dass ich nicht in Berlin sein durfte.
Ich war nicht froh, dass ich da war.
Also Berlin ist immer eine Reise wert, aber die Spiele im Olympiastadion, da gab es schon einige. Ich erinnere mich an 0-6, das war dann auch ein absolutes Highlight. Danach wurden die Gladbacher wirklich, die Zeiten sind vorbei, jetzt ist ja auch Schalke und das Hinspiel fand ich so in der Erinnerung, war Schalke eigentlich die Mannschaft, die spielerisch ein bisschen mehr überrascht hat, weil Gladbach war noch dabei, den Rose-Stil kennenzulernen, war noch dabei, sich zu finden und die Schalker, die wirkten irgendwie so ein bisschen läufiger.
Ja, ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel zu Schalke sagen, weil irgendwie kann ich mit der spielerischen Art und Weise relativ wenig anfangen. Ich weiß, dass sie jetzt wieder richtig gut drauf sind, aber wie sie das geschafft haben, so ganz genau, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass sie mit David Wagner einen Trainer bekommen haben, der es geschafft hat, da wieder ein riesiges Selbstverständnis und einen Teamgeist zu entwickeln und die Spieler glauben wieder an sich selbst. Und sie haben mit Suazerda und Amin Harit zwei Mittelfeldspieler, die einfach eine Bombensaison spielen. Und das ist immer so das Bild, was bei mir dann am Ende ankommt. Aber ob sie das jetzt mit Pressing-Fußball oder Kombination oder wie auch immer geschafft haben, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Also David Wagner gehört also ja auch zu den...
viel Wundertüte, glaube ich.
Ja, vielleicht ist es aber auch gerade das. Also ich glaube schon, dass es Wagner eben geschafft hat, die Schalker wieder so in ihr Selbstverständnis als Schalke 04 reinzubringen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Er spielt ja diese Pressing-Elemente, genauso wie auch Marco Rose, auf eine andere Art wahrscheinlich, weil die Gladbacher ja doch eher noch über die feinere Klinge kommen als die Schalker. Aber es war ja auch schon immer so, dass Schalke auch immer wieder Spieler mal gehabt hat, die auch mal einen guten Ball spielen konnten. Und vielleicht ist einfach diese Mischung jetzt da. Man hat ja einen sehr guten Torwart, auch wenn Nübel jetzt erstmal nicht spielt, aber man hat eine, glaube ich, recht sattelfeste Abwehr und ja, vorne reicht es dann immer gerade auch mit Standardsituationen zu Toren. Mit Sicherheit eine Mannschaft, die schwer zu bespielen ist. Das hat, wie gesagt, das Hinspiel schon gezeigt. Und die Schalker wollen natürlich auch jetzt gegen Gladbach oben dran bleiben, weil dann ist es ein Spitzenspiel. Und da werden sie alles reinhängen. Vielleicht in Erinnerung auch noch an die letzte Saison, als Gladbach doch sehr...
Das 62-Kontakte-Tor,
als die Schalker doch, sagen wir mal, sehr mickrig aussahen in der Szene und der einzige Gladbacher, der nicht am Ball war, erinnere ich mich, war Patrick Herrmann. Und die Schalker waren 2 Minuten 45 gar nicht am Ball und durften ihn dann zum Anstoß aus dem Tor holen. Ich glaube, sowas sind ja auch Dinge, die haften bleiben und die man dann auch mit in so ein neues Spiel reinnimmt. Aber ja, es wird, glaube ich, für Gladbach, ich bin mir gar nicht sicher, ob es schlecht ist, dass man jetzt so einen krassen Gegner zum Auftakt hat, weil man dann auch sofort wieder voll im Fokus ist. Vergangene Saison war es Leverkusen, in Leverkusen Gladbach 1-0 gewonnen durch ein Plea-Tor. Schwer zu sagen.
Boah, ich glaube, das kann man nie so ganz sagen, ob es jetzt Vorteil, Nachteil ist, was auch immer. Wir haben ja auch in der vergangenen Saison gesehen, man würde dann sagen, es ist ein Vorteil, dass man gleich am Anfang gute Gegner schlägt, aber dann kam ja auch der Einbruch, also schwierig, aber ich glaube schon, dass es insofern gut ist, dass man weiß, man muss bei 100% am Freitag sein und dass es eben kein Spiel ist, das mal mit ein bisschen weniger als 100% gewonnen wird, sondern direkt volles Rohr und man, ich glaube, es gibt bestimmt auch so 2-3 Leute, die schon so ein bisschen auf das Spiel 2 Wochen später schielen und denken, ah, in Leipzig, vielleicht geht es da nochmal um die Tabellenführung, es wäre nicht ganz so uncool, da nochmal hinzukommen. Aber klar, erstmal Schalke und das wird, glaube ich, schon ein ganz cooles Spiel, zumal ja auch erstes Spiel der Rückrunde, Free TV im ZDF. Also alle gucken drauf und da sollte es natürlich möglichst positiv ablaufen. Ja. Bist du eigentlich auch da, Julian?
Im Stadion?
Ja.
Glaube ich ja nicht.
Nee? Gibt es eigentlich Guckpflicht für Gladbach-Spiele im Internat?
Wir gucken uns die Spiele immer gemeinsam an eigentlich, ja. Also eine Pflicht jetzt nicht. Aber ja. Das machen wir, kommen schon zusammen.
Das heißt also, ihr sitzt dann, da sitzt man dann als Jungfohlen dann im Borussen-Trikot da oder?
Im jetzt Schlafanzug, im Borussia-Schlafanzug.
Nein, im Ernst. Seid ihr dann Fans mehr oder seid ihr dann Fußballer, die da dieses Spiel gucken?
Also natürlich wollen wir, dass Gladbach gewinnt, weil wir auch selber zum Beispiel die Jüngeren wollen ja auch, dass Gladbach zum Beispiel mindestens jetzt zum Beispiel in die Champions League kommt, damit die nächstes Jahr in der Youth League spielen können. Ja. Das haben wir dieses Jahr leider, also letztes Jahr leider knapp verpasst.
Stimmt.
Wäre natürlich auch für uns ein schönes Erlebnis gewesen. Aber wir sind da jetzt schon, also wir sind schon alle für Gladbach.
Also auch ein bisschen Fan darf man auch als Fußballer sein. Die Gladbacher, wie gesagt, werden ja dann auch mit 11 Spielern, das ist glaube ich keine Neuigkeit,
vermutlich
mit 11 Spielern da beginnen. Und du hast ja eben schon mal eine Position sozusagen vergeben an Alassane Plea. Jetzt ist ja die Frage, Lars Stindl hat auf der 10 gespielt. Wie spielt denn Marco Rose überhaupt? Gab es da irgendwelche Eindrücke im Trainingslager? Er hat ja die Saison begonnen und das war auch gegen Schalke so mit dem Rautensystem, mit der Raute im Mittelfeld. 4-Raute-2 ist dann davon abgewichen, hat 4-3-3 gespielt. Das hat eigentlich super geklappt in den meisten Fällen. Hat zwischendurch auch mal mit einer Dreierkette gespielt. Was darf man da erwarten?
Also jetzt, wenn wir anfangen, über Aufstellungen zu sprechen und über Systeme, müssen wir natürlich anfangen, Konjunktive und Wohl und sowas auszupacken.
Also
denn wir haben ja in der Hinrunde festgestellt, Marco Rose da zu durchschauen, ist eine Aufgabe.
Sehr schwierig. Aber das ist ja auch eine Frage, die wir vielleicht nochmal kurz ansprechen müssten. Wir haben ja viel lesen können, viel selbst geschrieben, auch darüber, es gibt jetzt keine englischen Wochen mehr oder... wird Marco Rose jetzt eine Stammelf herauskristallisieren oder wird es weiterhin diese Wechselspiele geben? Ich bin da wirklich unentschlossen. Ich glaube, dass er weiterhin viel wechseln wird.
Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, also du kannst ja jetzt nicht dann Spieler irgendwie alle 3 Wochen bringen. Die sind ja dann nicht im Rhythmus. Deswegen finde ich schon, dass man eine Stammelf haben muss. Natürlich wechselt man dann so mal zweimal, mal dreimal, je nach Form. Also zum Beispiel im Sturm ist jetzt relativ egal, ob jetzt die Dreierreihe Thuram, Plea, Hermann oder Thuram, Embolo, Plea oder wie auch immer heißt. Aber so in der so der Grundstock, der sollte, glaube ich, schon stehen.
Wobei ja vieles war ja auch schon relativ fix in der, oder gar nicht so wenig, wie man vielleicht denkt. Also die Viererkette war relativ bis auf die linke Seite, wo ein bisschen gewechselt wurde. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Im Mittelfeld war eigentlich Zakaria ganz klar gesetzt, davor ja, die beiden. Ja, aber
mal als alleiniger Sechser, mal noch einer daneben.
Aber diese Systemwechsel kann ich mir weiterhin
vorstellen. Mal war ja Zakaria in der Dreierabwehr, also...
Ja, aber das sind natürlich systemabhängige Wechsel, die dann mit dem Personal sozusagen Verschiebungen mit sich bringen. Die Achter könnte ich mir nach wie vorstellen, dass da gewechselt wird. Und vorne im Sturm, ganz genau, da war Thuram eigentlich gesetzt. Und im Zentrum Lars Stindl mal gespielt, Brel Embolo, Alassane Plea. Patrick Herrmann hat viel gespielt, hat eigentlich war auch einer der großen Gewinner der Hinrunde mit seiner Art und seiner Geschwindigkeit, die er dann eingebracht hat.
Der muss spielen. weil er hat ja ein Tagebuch für uns gemacht, von daher.
Ja, das ist richtig. Also Stefan Leiner hatte im Sommer das Tagebuch gemacht, perfekt in die Gladbacher Zeit reingekommen. Also da, wir müssen ja auch zu unseren Kollegen halten, so ist es ja. Ne? Wir glauben natürlich auch daran, dass Julian Nius
hier bei Gladbach Profi wird. Bald gibt es den Profivertrag.
Genau, ne? Also deswegen, also dann hätten wir jetzt schon zwei Positionen fix, bei Patrick Herrmann gehe ich mit, dann müssten wir ja sagen, es gibt einen Dreiersturm, weil, ne?
Das denke ich sowieso.
Ja.
Also wenn man jetzt mal guckt, was so im Trainingslager passiert ist. Es wurde immer mit zwei Sechsern gespielt. Im Training gab es, glaube ich, ganz am Anfang hat Marco Rose mal mit Raute gespielt. Im Training jetzt, ne? Nicht in den Spielen. Und sonst immer zwei Sechser. Fast immer war die erste Formation 4-2-3-1. Und die zweite Möglichkeit war dann immer mit Dreierkette und zwei Sechsern, nicht, dass ich jetzt einen zu viel sage. Also deswegen würde es mich wundern, wenn jetzt auf einmal wieder Dennis Zakaria als alleiniger Sechser da sein würde, obwohl ich persönlich das als favorisierte Lösung immer
empfinde. Ja, also es ist ja, wir reden ja mit diesem 4-2-3-1, das könnte man ja theoretisch und in der Art und Weise, wie es Gladbach dann oft auch auslegt, als ein 4-3-3 defensiv bezeichnen, sprich mit zwei Sechsern, einem Zehner. Die andere Variante, die gelernte, im vergangenen Jahr auch gelernte bei Dieter Hecking, ist ja mit einem Sechser und zwei Achtern, von denen es ja einige auch im Gladbacher Team gibt, die Achterposition spielen können.
Aber die Hofmann, haben halt in der Hinrunde nicht so
Marco brilliert. Rosa hat nie wirklich diese optimale Duo gefunden, das würde ich auch sagen. Und wenn er jetzt natürlich umstellt auf die Situation mit zwei Sechsern und einem Zehner, das würde natürlich Lars Stindl extrem entgegenkommen, weil er ist für mich eigentlich der perfekte Zehner in dem
System. Hat es auch gut gemacht.
Und damit würde ich jetzt sagen, ich finde es gut. Ich finde diese Variante, das 4-3-3 generell, weil ich glaube, dass die Borussen über die Flügel immer viel bewegen können mit Herrmann und Thuram, das wäre der dritte Mann im Angriff. Und dahinter dann Stindl als Passgeber, der immer wieder die Räume aufspielen kann mit seinen Bällen. Und dann eben die Doppel-Sechs, Zakaria ist gesetzt. Und daneben kann man natürlich sich einen Laszlo Benes vorstellen, der das Spiel auch antreibt als Umschaltspieler und mit dem Ball natürlich dann Stindl vorne unterstützen könnte. Neuhaus wäre eher das Backup für die Zehn. Dann hast du Christoph Kramer, ein Spieler für die Sicherheit.
Also wenn ich jetzt mal reingrätschen darf, wie Florian Neuhaus das gegen Freiburg des Öfteren gemacht hat, da hat er auf der Sechs gespielt und ich weiß nicht, wann ich ihn so gut gesehen habe. Auch wenn es jetzt nur ein Testspiel war, aber ich glaube, diese Position, die kann ihm extrem entgegenkommen, wenn er eben das Spiel vor sich hat, nicht so enge Räume wie in der Offensive. Und ich würde es tatsächlich mit diesen beiden machen, weil Dennis Zakaria ist defensiv so stark geworden und dann Neuhaus noch so ein bisschen als spielerisches Element daneben. Und auf dieser Position schafft er es einfach viel besser, das umzusetzen, was Marco Rose haben will, nämlich dieses Pressen und schnell nach vorne spielen, vertikal. Es ist ja in Jerez der Begriff Klostellung aufgekommen, wo es halt um abwartend geht und eben nicht den letzten Schritt auf den Gegner zumachen. Und da hat Matthias Ginter auch aus Scherz eher gesagt, das ist Spezialität von Flo Neuhaus. Aber er hat auf der Position gezeigt, da hat er es nicht gemacht.
Und jetzt musst du natürlich ganz kurz mal eben dieses Begriff, ich kann mir das gerade schon vorstellen, aber die Klostellung erschließt sich nicht jedem auf den ersten Hörer.
Naja, ich habe es ja gerade versucht kurz anzuschneiden, aber wenn der Gegner am Ball ist und den attackiere ich, dann will Marco Rose, dass man bis auf den Spieler draufläuft sozusagen. Aber manchmal bremsen die Borussen halt noch ab und stellen sich dann in so einer abwartenden, Beine ein bisschen breit, ein bisschen in die Hocke gehen.
So. Ich glaube, es gibt ein schönes Bild von Dennis Zakaria in dieser Situation, ja. Wie er gerade so Gegner und Ball fixieren und quasi sprungbereit,
angriffsbereit. Ja, aber das soll es eben nicht sein, sondern direkt drauf. Volle Wumme.
So. Ja, sagen wir mal, wäre eine interessante Variante. Ich habe immer noch so ein bisschen Christoph Kramer, wenn es darum geht, das Ganze ein bisschen, sagen wir, defensiver zu gestalten vom Ansatz her. Das wäre natürlich genau dieses Wechselspiel.
Ja,
dann
alles möglich. Also auch Laszlo Benes, auch Jonas Hofmann.
Benes ja auch von Haus aus ein Sechser eigentlich. Einer, der aus der Tiefe eben kommen kann. Hofmann wäre möglicherweise auch wieder jemand, der weiter vorne spielen kann, mal für die linke Seite. Also Ich glaube, dass Marco Rose einfach extrem viele Möglichkeiten hat und so 2, 3, 4 Positionen das auch immer wieder austesten wird, weil das Spiel, wir haben ja auch eben über Fabian Johnson gesprochen, sich ja auch dann extrem verändert. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Lars Stindl oder einen Jonas Hofmann als Zehner habe, zwei sehr unterschiedliche Spieler, anderes Laufpensum, andere Art, Räume frei zu machen. Also ich glaube, da wird Marco Rose schon das ein oder andere Mal was versuchen. Ist die Frage jetzt auf Schalke, spielt schon eine sehr offensive Doppel-Sechs, wenn dann einer der Florian Neuhaus ist oder etwas defensiver?
Ich habe meine Meinung gesagt.
Also wie gesagt, die Kramer, Christoph Kramer-Variante könnte die Alternative sein. Klar, bleiben wir erstmal bei Neuhaus, der sich dann ja auch mit der guten Leistung gegen Freiburg, und ich glaube, dass jeder Trainer einfach auf solche Leistungen schaut, die in Testspielen da sind. Dann hätten wir also vorne die drei, wären dann Thüram, Plea und Hermann.
Wobei, also auch da bin ich mir jetzt natürlich nicht sicher, weil Breel Embolo ist richtig gut drauf, hat auch zweimal getroffen. Ja. Ex-Club kommt es erstmal zurück nach Schalke, gibt es natürlich auch noch so diesen emotionalen Faktor. Das ist ja wie wenn Borussias U19 bald gegen Münster spielt, muss ja auch der Julian Nihus spielen.
Ja, schießt man dann einfacher Tore gegen die Ex-Vereine?
Umso schwerer, glaube ich.
Aber man nimmt sich wahrscheinlich dann zu viel vor, schon fast.
Ja, aber es macht auch sehr viel Spaß. Und wenn man dann ein Tor macht, dann ist ein komisches Gefühl, aber man freut sich.
Ist das wirklich komisch, oder?
Schon ein bisschen komisch, aber innerlich freut man sich dann doch sehr.
Ja, also du bist dann auch keiner, der gegen die Preußen groß jubeln würde.
Nein, nein, nein.
Erst hinterher.
Breel Embolo, wird der jubeln? Eigentlich wäre es ja klar, dass er da trifft.
Ja, respektvoll jubeln.
Respektvoll so jubeln. Er hat ja viele gute Worte auch über Schalke gefunden. Es war für ihn, glaube ich, immer bei allem Negativen, was passiert ist, trotzdem eine wichtige Zeit. Und er weiß ja auch, dass es, woran es einfach nicht, woran es gescheitert ist, eben an seinen schweren Verletzungen. Und er hat in Gladbach hier jetzt einfach, glaube ich, auch den richtigen Schritt gemacht. Ich glaube auch, dass man ihm das auf Schalke gönnt, obwohl ja David Wagner auch gesagt hat, eigentlich hätte ich Breel gerne selber da gehabt. Alles gute Anlässe für ein Tor von Breel Embolo.
Deswegen ist das, glaube ich, eine ziemlich schwere Findung da vorne.
Ja. Abwehr ist, glaube ich, ja.
Also erstmal müssen wir natürlich sagen, dass Jan Sommer im Tor steht. Das wird jetzt viele überraschen.
Ich wäre jetzt auf diesen Gedanken auch erst nach langem Nachdenken gekommen. Ja,
aber du hättest es geschafft.
Ich hätte es geschafft. Ja, Tobias Sippel ist mit Sicherheit eine herausragende Nummer 2, die auch jederzeit bei vielen Bundesligisten spielen würde, glaube ich. Aber Jan Sommer ist einfach, glaube ich, das hat ja auch Peter Schmeichel gesagt, schon einer der besten Torleute in Europa. Und das wäre schon sehr seltsam, wenn man den hat und ihn nicht aufstellen würde.
Deswegen keine Frage. Ja. Dann gehen wir schnell auf die Viererkette, denn ich glaube, Borussia wird erstmal Viererkette spielen. Wobei es, glaube ich, so im Laufe der Rückrunde auch häufiger die Dreierkette geben wird als in der Hinrunde. Aber bleiben wir erstmal bei Viererkette. Stefan Leiner ist wieder fit. Und dann haben wir Matthias Ginter, Nico Elvedi. Da tut mir immer Toni Janschke so ein bisschen leid, weil er spielt echt eine richtig gute Saison. Aber man muss halt sagen, die beiden da in der Mitte, das ist halt
optimal.
In der Bundesliga findet man sowas selten ein zweites Mal.
Ja, 18 Gegentore, die mit Wolfsburg die beste Bilanz nach 17 Spielen und egal in welche Tabelle man schaut, am Ende haben Mannschaften, die wenig Gegentore bekommen, immer eine gute Chance in der Tabelle weit vorne zu stehen, und von daher wird mit Sicherheit Marco Rose da auch nicht große Experimente machen. Toni Janschke, Dieter Hecking hat ihn mal Verteidiger 1b genannt. Ich glaube, das ist nach wie vor die am treffendsten zu findende Beschreibung, weil Toni Janschke einfach jederzeit, er kommt auf den Platz und spielt sein Ding ohne große Schnörkel. Ob das bei Lucien Favre war, ob es jetzt bei Marco Rose ist, im ganz anderen Art des Verteidigungsspiels, macht das richtig gut. Aber wie gesagt, da sind eben die beiden anderen davor. Und ja, die linke Seite, wenn Benzebaini ein bisschen angeschlagen ist, spricht ja alles für Oscar Wendt.
Ja, aber wenn Benzebaini fit ist, dann
spricht alles für ihn.
Spricht zumindest meiner Ansicht nach alles für ihn, weil, also irgendwie ist das ein cooler Spieler.
Ja. Finde ich auch. Also ich finde, er ist vor allen Dingen richtig gut angekommen. Er hatte am Anfang ein paar Dinge in seinem Spiel drin, die mir nicht so gefallen haben, wo er eben sehr theatralisch war, sehr schauspielerisch. Aber ich glaube, dass es manchmal einfach auch eine Unsicherheit ist, wie spiele ich jetzt in der Bundesliga, wie muss ich rangehen. Er kam aus der französischen Liga und ich finde, dass er nach hinten raus in der Hinrunde einer der ganz, ganz großen Gewinner in Gladbach war, der nicht nur wegen seines Doppelpacks gegen die Bayern, der einfach auch immer als Kämpfer vorausgegangen ist, der ganz klar auch ein Typ ist, der diesen Rose-Fußball verkörpert und der, glaube ich, auch in der Mannschaft richtig gut angekommen ist. Er gehört ja auch zur French Connection um Ibrahima Traoré, ist jemand, der immer freundlich ist, immer freundlich, kann man nicht anders sagen, und einer, der, glaube ich, auch sehr positiv denkt. Einer, der auch ein bisschen verrückt ist, das tut der Mannschaft vielleicht auch ganz gut, auf seine Art positiv verrückt. Und all diese Dinge zusammen machen einfach einen richtig guten Spieler, der dann im Sommer geholt worden ist. Und eigentlich, wenn er fit ist, obwohl wir auch das schon öfter gedacht haben, der spielt und am Ende spielte dann der Wendt.
Ja, aber ich glaube, jetzt ist so die Zeit, in der die Ablösung mal stattfinden sollte. Weil Benze Baini ist auch nochmal eine riesige Waffe bei Standards. Also es ist auch in Jerez nochmal klar geworden, irgendwie gewinnt er jeden Kopfball. Aber ist er jetzt gar nicht so riesengroß, aber Timing und Sprungkraft scheint er schon zu haben.
Perfektioniert, ja. Deswegen, also unsere Ansage wahrscheinlich, ist Benze Baini fit, spielt er, und wenn nicht, spielt Wendt.
So würden wir es auf jeden Fall machen.
Würden wir es auf jeden Fall machen. Aber nochmal, Marco Rose ist, was das angeht, ein Fuchs. Und manchmal haben wir ja schon gedacht, er hört den Podcast und macht dann einfach alles anders. Aber das wäre natürlich sehr vermessen, uns so wichtig zu nehmen. Tun wir auch nicht. Wir sollten, normalerweise hätte er sagen müssen, ich mach's genau so.
Ja, eben.
So muss das sein. Aber nein, so ist es nicht. Also bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, wie das Spiel eigentlich ausgeht. Da fragen wir doch erstmal den.
Jetzt dann auf Zakaria, Neuhaus, Stindl auf der 10 und der Dreiersturm.
Genau, der Dreiersturm mit Thuram, mit Plea oder Embolo.
Ja.
Legen wir uns fest.
Vielleicht Thuram links, Embolo Mitte, Plea rechts, eher andersrum.
Der Schalke-Faktor.
Thuram rechts. Mal schauen.
Der Schalke-Faktor könnte für Embolo sprechen und dann könnte es auch Patrick Herrmann treffen. Hat auch schon so stattgefunden, Plea über die linke Seite. Aber ich glaube, 3 aus diesen 4 werden es dann sein, die dann spielen.
Möglich.
Das ist ja auch schon mal was. Möglich. Lars Stindl als 10er, das würde ich auch so sehen. Haben wir auch schon öfter darüber geschrieben, gesprochen, dass er wichtig ist, um einfach den Borussenfußball auch auf den Platz zu bringen, um von hinten raus mit seinem Passspiel, mit seiner fußballerischen Qualität einfach das Spiel zu dirigieren. Und das ist ja so dieses, was am Anfang gefehlt hat, als Lars Stindl auch noch nicht fit war nach seiner schweren Verletzung. Einfach dieses fußballerische Moment, und den bringt er einfach rein, und darum glaube ich auch, dass er auf Schalke gut dabei sein wird, und dann haben wir eigentlich eine ganz gute Mannschaft aufgestellt, und die wird, das werden wir jetzt natürlich, wir warten auf Marco Rose, aber die Tipps geben wir trotzdem jetzt schon ab, und wir fangen an mit einem, der es wissen muss, weil er schon 2 gegen Schalke gespielt hat. Julian, wie spielt Gladbach auf Schalke?
Ich glaube, dass das Spiel etwas torreicher wird dieses Mal, und ich tippe auf einen 3:1 Auswärtssieg für unsere Borussia.
Das ist eine gute Ansage. Was sagst du? Sebastian, immer viele gute Tipps in der Hinrunde gehabt.
Schwierig. Fang du erst mal an und ich überlege ein bisschen.
Also ich sage auch, es gibt 4 Tore, aber ich sage, es gibt ein 2:2.
Das hofft du dich schon. Sonst jedes Spiel 2:1. Was ist denn da los?
Ja, ich muss jetzt
Vorsätze
mal...
Genau,
ich nehme ein Tor dazu. Ich tippe jetzt immer 2:2. Nein, also ich sage, es gibt ein 2:2, weil beide in die Saison reinkommen, in die Rückrunde reinkommen müssen. Die Gladbacher können damit auch, glaube ich, ganz gut leben. Könnten damit gut leben. Und die Schalker werden, glaube ich, extrem heiß in dieses Spiel reingehen. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, 2:2.
2:0 Gladbach. So ein Tag Tabellenführung.
Dann werden sie gleich wieder abgelöst von den Leipzigern.
Vermutlich.
Vermutlich.
Wer weiß das.
Wir werden es auf jeden Fall am Freitag allzu spät wissen, wobei ich natürlich sagen
muss, wenn wir irgendwann ankommen auf Schalke.
Ja, es wird wahrscheinlich eine super Verkehrssituation sein im Feierabendverkehr zur Arena auf Schalke.
Die ganzen Grandios. Fans freuen sich sicher auch schon.
Ja, absolut. Ja, also von den Ergebnissen, die getippt wurden, muss ich natürlich sagen, wäre das Beste das von Julian, wenn es zwischendurch und nach 60 Minuten 3:0 steht. Oder dann könnte man nämlich leichter arbeiten als bei einem 2:2. Das ist das denkbar weil es muss ja irgendwann mal jemand in Führung gehen und ausgleichen.
Du denkst nicht an dich, wenn du tippst, ne?
Nein, wie man sieht, nicht. Völlig uneigennützig. Also, wir sagen, so geht's aus und wir danken dir erstmal, Julian, für die Teilnahme am Podcast. Gut gemacht. Also, danke. Von daher würde ich sagen, ne, das war ein gutes Debüt.
Ja, Luft nach oben, wie Luft immer bei oben. Borussia.
Ja, aber das muss ja sein. Also, fürs erste Mal top. Und wir hören uns wieder nach dem Schalke-Spiel, nämlich in der nächsten Woche. Wir werden jetzt einen richtig tollen Rhythmus haben.
Wir haben ja wieder Zeit.
Zeit, nicht immer nur Spiel, sondern jetzt Spiel, Woche.
Genau, und der Podcast kann jetzt immer schön regelmäßig mittwochs laufen. Ja.
Und dann will ich noch eins sagen, Başakşehir hier spielt in Lissabon, bei Sporting Lissabon. Unfassbar.
Der arme Portugal-Fan Carsten Keller. Ja,
das Los ist ja mal richtig gut. Başakşehir. Wir werden trotzdem nicht dabei sein und wünschen, wem wünschen wir da was Gutes? Egal, völlig egal. Wir freuen uns auf den Start der Rückrunde, dass es wieder Bundesliga-Fußball gibt und sind sehr gespannt auf Borussia Mönchengladbachs Fortgehen.
So ist das.
In diesem Sinne,
bis nächste Woche
und ja, bis dahin ein sportverbundenes Vergnügen.
Adios, sagt der Spanier.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de